Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Einen wunderschönen guten Abend an diesem Montag, kurz nach 19 Uhr. Bisschen verspätet, aber das ist ja alles noch im Rahmen, ne? Akademische Viertelstunde noch nicht überschritten. Also alles gut, es ist wieder Zeit für die Footballerei. Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute. Wir möchten, nachdem wir letzte Woche über die Top 5 Offenses und Top Flop 5 Offenses gesprochen haben, heute über die Defense sprechen. Das mache ich selbstverständlich nicht alleine. Hier im Studio zwar ja, aber wie ihr das gewohnt seid, ist denn online jemand bei mir. Und heute ist es mal wieder Remo. Hallo Remo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und live vom Kindergeburtstag oder auf jeden Fall Schuan auch dabei. Hallo Schuan, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch riesig dabei zu sein. Ja, ich habe einen Haufen Kinder hier um mich rumrennen, wundert euch nicht.
Also falls ihr komische Gesänge oder was weiß ich, was im Hintergrund hört, dann wisst ihr, das kommt von Schuan. Ist ja nicht schlimm, bisschen Stimmung können wir immer gut gebrauchen. An dieser Stelle hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an diejenigen von euch, die das Ganze irgendwann als Podcast hören. Ja, ich würde sagen, wir steigen wie immer mit einem kleinen News-Blog ein. Und da gibt es ja auch ein bisschen was zu besprechen. Jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, kam irgendwie raus, dass bei den Washington Commanders mal wieder ein bisschen was los ist. Dieses Team kommt ja auch mit neuem Namen irgendwie nicht zur Ruhe. Jetzt ist es wohl so, dass bei dieser Untersuchung des Kongresses rauskam, dass die Commanders wohl Teile der Einnahmen, die sie von den Ticketverkäufen an die Liga abgeben müssen, nicht vollständig abgeführt haben. Sie müssen normalerweise, glaube ich, 40% von dem Revenue an die Liga abgeben und die verteilt das dann weiter an die Away-Teams. Washington hat das natürlich dementiert, vollkommen klar, ne? Die sind sich keiner Schuld bewusst, ist nichts passiert und so weiter und so fort. Aber so langsam, wie soll das denn mit denen jetzt weitergehen, Remo? Kann man sich jetzt mal darauf einstellen, dass Dan Snyder den Laden endlich mal verkaufen muss oder darf er weitermachen, was er möchte da?
Ich bitte doch drum. Also es ist ja wirklich, es ist unfassbar, dass ein Team wirklich so viel öfter in den negativen Schlagzeilen steht als alle anderen Teams. Vor allem, was das Front Office angeht. Also der hat sich, weiß Gott, genug geleistet. Und wir wissen auch alle, dass du dir in der NFL, vor allem als Owner, mehr oder weniger alles leisten darfst, kannst Cheerleader filmen beim Umziehen, kannst sonst irgendwas machen, aber ich glaube nicht mal, dass es um viel Geld geht, ich glaube, das ist dann wirklich am Schluss diese 40% Einnahmen, was sie da, weiß ich, wie sie das gemacht, sie werden ja nicht nichts abgetreten haben, das wäre ja sofort aufgefallen, sondern werden einfach wahrscheinlich weniger reported haben, als dann im Stadion gewesen sind. Das heißt, es ist am Schluss wirklich für NFL-Verhältnisse geht es wahrscheinlich um Peanuts, aber es geht trotzdem um das Portemonnaie der anderen Owner. Und da könnte ich mir dann langsam vorstellen, dass die anderen auch mal ein bisschen ungemütlich werden, weil dann geht es nicht mehr darum, dass er irgendwie irgendwelche rassistischen Vorfälle, homophoben Vorfälle, irgendwie frauenfeindlich. Nö, jetzt geht es ans Portemonnaie und ich glaube, da wird dann auch bald oder sehr schnell der Schlussstrich gezogen.
Schuan, wie siehst du das? Hast du das noch mitbekommen? Du warst kurz abwesend, habe ich gesehen.
Ja, ich weiß, tut mir leid. Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf. Und ich glaube, das ist jetzt geht er ans Portemonnaie der NFL und das kann das fast zum Überlaufen bringen. Also, sie lassen ja viel durchgehen in der NFL und sie sind ja auch nicht bekannt dafür, dass sie da immer gerecht sind in ihren Entscheidungsfindungen, aber der Mann, der treibt es bis zum Exzess und das ist jetzt schon fast zu viel, Washington. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht hinter den Kulissen schon extrem an seinem Stuhl gesägt wird. Also da wird was passieren, weil das geht jetzt an die Kohle. Und immer wenn es an die Kohle geht in der NFL, da verstehen die keinen Spaß.
Ja, er ist ja auch schon, ich glaube, im Day-to-Day-Geschäft ist er ja auch gar nicht mehr aktiv. Ne? Das macht er, glaube ich, weiß nicht, ob das alles seine Frau macht oder sowas. Ist ja jetzt
kurz. Ja, wobei, wenn ich mich da kurz. Ja. Das war ja das nächste Thema, das die NFL gesagt hat, er ist nicht im Day-to-Day-Business aktiv und dann hat irgendjemand aber reportet, dass er doch die ganze Zeit im Day-to-Day-Business aktiv ist. Das ist ja quasi gleich der nächste Step auch noch. Also die NFL weiß auch nicht, was er tut.
Ja.
Naja. Niemand weiß, was er tut.
Nee, na, ich glaub, wahrscheinlich auch nicht.
Ich glaube, seine Tochter oder wer auch immer, die war nur Interims für einen bestimmten Zeitraum. Und okay. das war nicht jetzt, dass er jetzt raus ist forever, sondern das war nur so eine Gnadenfrist oder so eine Galgen, so eine Probezeit. Und da durfte sie das, die Geschäfte führen. Ich glaube, die ist schon vorbei, die Zeit. Deswegen ist der wieder im tagtäglichen Geschäft dabei.
Na, wunderbar. Man kann nur hoffen, dass es wirklich irgendwann dazu kommt, dass er das Team verkaufen muss. Ich glaube, das wäre auch so für eine eigentlich stolze Franchise, die sie mal gewesen sind, wäre es allerhöchste Eisenbahn, ne? Dass sie dann irgendwann wirklich mal aus diesen ganzen negativen Schlagzeilen rauskommen.
Man kann es ihnen eigentlich nur wünschen. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der sagt, ach nee, so schlimm, so scheiße ist der Dan Snyder gar nicht.
Ja.
Den Satz habe ich noch nie gehört.
Nee, der wäre mir auch definitiv neu. Ja, apropos nicht scheiße. Colin Kaepernick war am Wochenende beim Spring Game in Michigan aktiv. Er hat dort in der Halbzeitpause hat er auf Einladung von seinem alten Coach Jim Harbaugh ein paar Bälle geworfen und hofft natürlich, dass er so die Tür zur NFL doch noch mal wieder in irgendeiner Form aufstoßen kann. Remo, du bist ja bekannt als großer Supporter von Colin Kaepernick. Was meinst du denn? Hat er sich dadurch noch irgendwie eine Chance eröffnet oder ist der Zug abgefahren?
Ah, ich weiß nicht. So ein Michigan Spring Game und dann eine Halbzeit-Trainingssession. Weiß nicht, ob da jetzt die Scouts alle vor Ort waren. Ich finde die Geste einfach cool. Ich finde auch cool, dass er mit Harbaugh zusammen das gemacht hat. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, leider, dass er zurückkommt in die NFL, zumindest nicht aktiv, als aktiver Spieler. Ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendein Team bereit wäre, irgendwann zu sagen, ja, als Assistant, Berater, Externer, irgendwas. Also ich glaube, da ist nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Glaube auch, dass die NFL irgendwann verstehen wird, dass es vor allem, wenn vielleicht ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist und auch der letzte Redneck mehr oder weniger vergessen hat, dass Colin Kaepernick gekniet hat und das ganz schlimm fand, dass es der NFL gut tun kann, jemanden wie Colin Kaepernick, der sich so für soziale Gerechtigkeit einsetzt und so eine Ikone ist, mehr oder weniger, auch abseits des Platzes oder vor allem abseits des Platzes, den wieder in die NFL zurückzuholen. Also es kann auch viel positive Presse bringen, der NFL, glaube ich. Und das sollte man dann auch nicht unterschätzen. Ich glaube sowieso, die NFL macht so gar nichts. In der NFL passiert gar nichts aus gutem Willen oder einfach so. Da muss schon irgendwie ein Sinn und Zweck dahinter stehen. Aber alleine das ist zumindest von der einen Seite der Presse sehr gute Presse geben könnte, wird man irgendwann abwägen müssen. Aber dass wir ihn nochmal einen Ball werfen sehen, aktiv bei einem NFL-Spiel, glaube ich nicht.
Wie siehst du das, Schuhan?
Ja, ich muss da leider Remo recht geben. Also ich glaube, das wird in die Geschichte eingehen als eines der ganz dunklen Kapitel der NFL. In Retrospektive dann später mal nach 10 Jahren werden die Leute sagen, das war die größte Sünde, die sie gemacht haben. Und von daher denke ich mal, wird das nicht passieren. Ich glaube nicht, dass er aktiv sein wird in der NFL. Man kann sich wünschen und hoffen nur, dass er in irgendeiner Form in die NFL geht, als administrativer Mann, als im Ownership, weiß nicht, ob er da ist, schon genug, aber als Teilhaber vielleicht, aber da ist er wirklich finanziell weit weg von. Aber ich glaube nicht, dass er aktiv spielen wird und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz Makel sein in der Geschichte der NFL und ja, die Zukunft wird es bringen.
Darf ich da mich nochmal ganz kurz einschalten? Schuhan, wie siehst du das denn nur rein aus Trainer- und Spielersicht? Also der hat jetzt, wie viele Jahre hat er jetzt nicht gespielt?
5 Jahre hat er, glaube ich, nicht gespielt.
6, glaube ich, ne? Sogar.
5 oder 6. 6 sogar, ja. Ja, schwer, das ist schwer. Also er
Das ist so schwer wie Schuhans Internet.
Ja.
Aber vielleicht, ja, er kommt bestimmt gleich wieder. Aber Remo, wie siehst du das? Also Wenn jemand fünf Jahre nicht gespielt hat, kann man sich vorstellen, dass der nochmal ein Level erreicht?
Ich sag's leider bei dem Thema immer wieder und ich bin ein großer Fan von ihm, war ein großer Fan von ihm als Spieler, aber die letzte Saison, die er auf dem Platz gezeigt hat, war nicht mehr so gut und wie man es hätte sehen wollen oder wie man es, wenn es seine erste und zweite Saison, wenn er so weitergespielt hätte, dann glaube ich, dass die Chance größer gewesen wäre, dass man ihn hätte in den letzten sechs Jahren nochmal auf dem Platz gesehen. Leider war die letzte Saison oder die letzten zwei Saisons, die man ihn sehen konnte, waren nicht mehr überragend und deswegen glaube ich auch nicht, dass man ihn jetzt nochmal sehen wird. Also zwei mäßige Saisons gespielt zum Schluss und dann sechs Jahre lang gar nicht. Kann es mir nicht vorstellen.
Schuhan, du darfst nochmal versuchen.
Ja, bevor ich mich nochmal neu einlogge vielleicht, aber ich glaube, es wird schwer. Er sah jetzt nicht so seine Technik war nicht so doll und ich glaube, das sieht man sechs Jahre nicht auf dem Footballfeld stehen, das sieht man. Aber er bietet sich als Backup-Quarterback an und dann gibt ihm das vielleicht Zeit, wieder reinzukommen. Und wenn man es will, kann man es immer machen. Also er wäre sicherlich nicht einer der schlechtesten Backup-Quarterbacks, die in der Liga rumlaufen, da können wir von ausgehen. Aber es ist eben einfach so, dass niemand dieses heiße Eisen anfassen will. Und das muss vom Ownership kommen. Da muss eben so ein Renegade-Owner sein. Wenn es einen Al Davis noch gäbe bei den Raiders, dann glaube ich, wäre das schon lange passiert.
Aber kann es nicht auch sein, dass gerade diese ganze Diskussion jetzt mit Brian Flores und so weiter und so fort, dass das jetzt das quasi in diese Richtung schiebt? Also es gibt diesen Lawsuit oder die Anklage von Brian Flores gegen die NFL. Da kommen jetzt angeblich noch mehr Coaches dazu, die sich dem anschließen. Ich glaube, am 8. April sieht man da irgendwie mehr. Aber dass das jetzt so ein Move sein könnte, wie Remo eben sagte, das eine positive Note auf die NFL zu schieben, sozusagen.
Man musste ja auch irgendwie ein Team finden, aber noch am Schluss sind das ja personale Entscheidungen der Teams. Da würde mir jetzt auch nur noch gerade Mike Tomlin einfallen, der sagen würde, irgendwer, der Stress mit der NFL hat, den nehme ich trotzdem. Aber auch dann, weil die Frage auch bei YouTube kam, es gibt doch keine 32 besseren Backups. Wahrscheinlich nicht, aber nach sechs Jahren weißt du eben gar nicht mehr, was du kriegst. Du kannst ja nicht mal davon ausgehen, dass du das gleiche Play bekommst, was du von ihm vor sechs Jahren halt bekommen hast. Das muss man fairerweise sagen. Und dann ist die Frage auch, welches Team, und das verstehe ich auch, selbst wenn die Teams an sich erstmal nichts Böses im Sinn haben oder es auch Teams gibt oder auch Owner und Entscheider, die offen sind für sowas, dass dann holst du dir trotzdem eine riesen Medienrummel rein mit einem Backup-Quarterback. Und dann musst du davon ausgehen, dass es in deinen ganzen Trainingscamps erstmal nicht mehr um die Leistung auf dem Platz geht. Und dann darf es zum Beispiel auch keine Situation sein, bei dem der erste Quarterback, wie beispielsweise bei den Steelers, wo der erste Quarterback vielleicht nicht unbedingt ganz sattelfest drin sitzt, weil dann wird das Thema noch mal größer im Trainingscamp. Und dann, deswegen ist es keine einfache Situation. Ich verstehe da tatsächlich auch die Entscheidung bei den Teams direkt. Die Entscheidung der Liga oder was da gelaufen ist, natürlich trotzdem absolut asozial. Und wäre das nicht so abgelaufen, dann hätten wir die Diskussion auch nicht. Und dann hätte der auch sicherlich einen Job in der NFL.
Ja. Für mich ist es halt auch, man darf auch nicht vergessen, er ist jetzt Mitte 30, 34. Und er war ja nun auch ein Quarterback, der sehr von seiner Mobilität gelebt hat. Ne? Das ist sicherlich auch noch so ein Thema, wo man sagt, kann er das überhaupt noch so problemlos auf den Platz bringen. Klar, er hat natürlich sechs Jahre nicht gespielt, dadurch sein Körper, sage ich jetzt mal, hat deutlich weniger abgekriegt, als es zum Beispiel bei Russell Wilson oder sowas der Fall ist. Aber insgesamt glaube ich halt, dass es wirklich problematisch ist, einem Team das zu verkaufen, dass er eben wirklich besser ist als das, was du jetzt schon auf dem Roster hast. Und wie schon gesagt, so dieses diesen Medienrummel, den du dir dann reinholst, das brauchst du, glaube ich, nicht. Gerade wenn dann so sonst noch irgendwo Unruheherde sind oder sowas, dann dann kommst du gar nicht mehr in die Ruhe rein. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du da vernünftig arbeiten kannst. Es ist natürlich schade, weil, wie du schon sagst, er hat sich für Sachen eingesetzt, die richtig und wichtig gewesen sind. Aber das funktioniert, glaube ich, einfach nicht mehr. Und solange er nicht für sich auch erkennt oder erklärt, dass er sagt, ist gut jetzt, ich versuche es gar nicht mehr, wird da dieses Thema halt auch jedes Mal wieder irgendwo aufkommen. Ne? Also er versucht es, glaube ich, auch immer noch wieder ein bisschen ins Spotlight zu kommen. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Teams noch zugreifen werden.
Ja, er hat ja auch, nicht nur abseits vom Platz, ich meine, er hat ja auch auf dem Platz diesen moderne Quarterback-Play mit geprägt, muss man ja auch sagen. Hm. Also so wie er Football gespielt hat, haben vorher nicht viele Football gespielt. Steve Young hat damit vielleicht ein bisschen angefangen, aber so wie er gab es halt nicht. Also der hatte damals, ich weiß gar nicht, steht wahrscheinlich sogar noch, Rushing Record für einen Quarterback in einem Playoff-Spiel. Ich glaube 173 irgendwie sowas.
180, glaube ich. 181 Yards waren es, glaube ich.
Oder so. Gegen die Packers. Das war sensationell. Also ja. Aber auch da, wie du bereits gesagt hast, 34, klar, der hat nicht viel abbekommen, aber aus eigener Erfahrung, 32, ich habe 32 Jahre nichts abbekommen, ich habe gar keinen Football gespielt und ich bin trotzdem nicht mehr so locker in der Hüfte wie vor 7 Jahren. Leider.
Tragisch.
Ja, es ist tragisch. Es kommt schneller, als man denkt.
Ja, das ist wohl so.
Guck mal, Schuhan ist umgezogen.
Ja. 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 In other 49ers, former 49ers Players News, Frank Gore, man kennt ihn auch als den Compiler in Fachkreisen, beendet seine illustre NFL-Karriere, unterschreibt einen One-Day-Contract bei den San Francisco 49ers, bei dem Team, wo er eigentlich den Großteil seiner Karriere verbracht hat und wo er den Großteil seiner 16.000 Yards erlaufen hat und geht danach ins Front Office des Teams. Gefällt dir das, Remo?
Yes. Frank the Great Gore, ich war großer Fan immer. Ich finde unglaublich, wie lange der einfach sich behauptet hat in der Liga, ohne jemals. Ich glaube, es war nie so weit, dass man gesagt hat, Frank Gore ist einer der Top 3 Running Backs der Liga. Und trotzdem hatte der etliche 1000-Yard-Saisons. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt dritter All-Time-Rusher?
Ja.
Es ist unfassbar. Das Einzige, was ich noch geiler gefunden hätte als ein One-Day-Contract beim 49ers, wäre, wenn er einfach einen richtigen Contract gekriegt hätte, Veteran Minimum nochmal, und einen Snap gehabt hätte in der Saison. Das hätte ich gefeiert, wenn er nochmal aufgelaufen wäre in der 49ers-Uniform.
Ja, man kann nicht alles haben. Ich finde so diese One-Day-Contracts, das ist immer schon, war bei LaDainian Tomlinson damals auch so, sehr coole Geschichte, wenn die dann nochmal zurückkommen zu ihrem Hauptteam, sag ich mal, und da ihre Karriere beenden können. Ja, auf die glorreiche Karriere von Frank Gore, ein Cem, ein Prost, ein Dank an König Pilsner, dass ihr das möglich macht. Oh, da kommt sogar jemand zum Posten. Super.
Cem. Ah, geil.
Ja. Muss ich mir mein Bier erstmal holen. Jetzt bin ich umgezogen, jetzt ist es nicht mehr da.
Ja.
Meine Biervorräte sind alle leer, war zu gut.
Ah, unmöglich.
Ja.
Juan, wie hat dir die Karriere von Frank Gore gefallen?
Das ist schon eine Wahnsinnskarriere und so ein bisschen ist er ja auch nicht so dieses Superstar-Flair hatte er eigentlich nie so um sich herum. Ich war immer so begeistert von ihm, dass er das so ein bisschen im Windschatten, dann der Nummer 3 Rusher der in der Geschichte für einen Mann, der schon, glaube ich, 2 Kreuzbandrisse hatte, der eigentlich jetzt auseinanderfallen müsste, wenn die Saison vorbei ist und ja, eine fantastische Karriere hatte. Aber ich hatte mal das Gefühl, dass der unterm Radar läuft. Nicht jedem ist Frank Gore ein Begriff, also jetzt uns schon, aber natürlich so, wer jetzt nicht so doll verfolgt, die NFL, der kennt dann eben so die anderen, Emmitt Smith und so, das sieht man in jeder Ecke. Aber dass der so von hinten die Stats aufrollte, auch wirklich verletzt teilweise gespielt hat und wie der noch am Ende gespielt hat, hat mir wahnsinnig imponiert. Das war ja auch jemand, der ist da hingegangen, wo es weh tut. Und das war jemand, der jetzt, es war jetzt nicht so ein Tänzer, sondern das war ja auch jemand, der ausgeteilt hat. Und ja, ich finde den super. Ich fand den schon immer einen starken Running Back. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht auseinanderfällt.
Ja, wünschenswert wäre es, ne? Aber wie du schon sagst, also gerade bei seinem Spielstil so eine lange Karriere hinzulegen und so viele Yards zu erlaufen, das finde ich halt schon wirklich beeindruckend, ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade wenn man sich anguckt, wie die meisten Running Backs heutzutage unterwegs sind oder wie lange sie überhaupt in der Liga sind. Was er da schon geleistet hat, da kann man, denke ich, auf jeden Fall den Hut vorziehen. Ja, wollen wir an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen, Remo? Möchtest du uns was erzählen? Die Leute fragen schon ganz ungeduldig.
Die Leute fragen jetzt schon, worum geht's? Ich weiß gar nicht. Hä? Nein, natürlich, ich habe Grüße mitgebracht von unserem Lieblingssponsor Manscaped. Oder euer Lieblingssponsor, muss man ja fast sagen, da draußen. Und wie ihr alle wisst, es ist jetzt Ostern. Und wir alle suchen ja gerne unsere Ostereier. Macht uns auch immer noch Spaß. Mir macht es noch Spaß. Allen macht Ostereier suchen Spaß. Nur finde ich, muss man ja nicht unbedingt bei sich selbst anfangen und andauernd bei sich selbst suchen müssen. Ich finde, dafür sollte man dann doch den Code nutzen, footballerei20 auf manscaped.com, kriegt ihr Free Shipping und 20% Rabatt, damit ihr eben nicht mehr eure eigenen Ostereier suchen müsst, sondern nur noch draußen die hart gekochten, ja? Oder die Schoko-Ostereier. Die macht Spaß zu suchen. Bei den eigenen Eiern würde ich doch vorschlagen, die sollten ein bisschen atmen und nicht zu versteckt sein. Von daher geht auf manscaped.com, footballerei20, 20% Rabatt, Free Shipping und gönnt euch gleich noch das Performance-Paket, dann habt ihr nämlich dazu noch zu den, müsst ihr auch nicht bemalen, zu den Eiern, die ihr dann nicht mehr suchen müsst, mit dem Bemalen lasst es. Habt ihr aber Nasentrimmer dabei, ein Intim-Deo, jetzt wo es wärmer wird, auch nie verkehrt, und eine Unterhose. Von daher, guckt mal rein und kann nicht schaden, das Performance-Paket mitzunehmen. Footballerei 20 auf manscaped.com. Und schöne Grüße an den Osterhasen an.
So, immer wieder Schuh an. Immer wieder ein Fest.
Schuh an, ja. Wo warst du gerade? Bist du noch mal wieder durch die Gegend gelaufen?
Ja, ich musste meine Unterlagen holen. Es tut mir so leid, aber es ist hier Kinderbesuch und ist wie ein Geburtstag hier. Und die
schön freestylen, das gefällt mir.
Der alte Papa muss sich verstecken irgendwo in der Kammer, dass er seine Sachen machen kann.
Ja, so ist das. Ja. Auch verstecken, Videos da
ja. Ja, ja. Hier kam auch die Frage auf, Remo, ob du freestylst oder ob du Skripte hast für deine Werbetexte.
Es gibt immer mal Skripte auch, jeden Monat ein anderes Skript, aber das ist mittlerweile mehr rechts und links vorbei an dem Skript. Also es wäre jetzt März und April, wäre alles immer Frühjahrsputz gewesen, aber es wird ja langweilig auf Dauer auch.
Ja, stimmt. Ostern vor der Tür, da passt das natürlich wunderbar. Sehr schön. Das freut mich. Gut, wollen wir dann einmal schnell ins Hauptthema einsteigen? Die Top 5 und die Flop 5 Defenses Stand jetzt natürlich. Ne? Das ist vollkommen klar. Kurz vorm Draft, diesen Monat ist es ja schon soweit. An dieser Stelle auch nochmal dran erinnert, am 25. April, also heute in 3 Wochen, findet unsere Live-Drafterei statt. Powered by Charbroil. Montag, 19 Uhr, YouTube, Twitch. Wir befinden uns in der Hebebühne, wenn ich mich nicht irre, an dem Tag. Und ja, ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, unseren Experten zu lauschen, wie sie für euch schon mal den Draft vorsimulieren. Juan, möchtest du uns deine erste Top 5 Defense nennen?
Ja, das kann ich machen. Also da gehe ich auch d'accord mit den meisten Experten, die sich überall rumtummeln. Aber ich glaube mal, die Buffalo Bills sind für mich immer noch die erstmal eine der beeindruckendsten Defenses letztes Jahr gewesen für mich. statistisch kann ich jetzt runterrasseln, aber die waren natürlich fewest points allowed, also die wenigsten Punkte erlaubt. Die waren also wirklich in den wichtigsten Kategorien, waren sie wirklich die Nummer 1 und haben bis Woche 1 bis 11, da war ja sogar also unter 33% Third Down Conversions erlaubt. Also im Football richtig, also in der NFL-Football richtig, richtig crazy Stats. Und das muss man einfach so sagen, dass die auch mit der Edition von Von Miller jetzt, das ist jetzt nochmal Perlen vor die Säue, dürfen wir noch ein paar mehr gute dazu. Ist das natürlich absolut eine Defense-Reihe, mit der du rechnen musst. McDermott, Defensive Coach, jemand, der auch bekannt ist dafür, dass er auf seinen großen Sprung wartet, hat die Waffen, hat das Personal, also ein paar zu nennen. Tre'Davious White war ja einer der Star-Cornerbacks in der NFL, bis er sich das Kreuzband gerissen hat, Woche 12. Wenn der jetzt wieder fit ist, was ja ohne weiteres sein kann, dann wird zwar noch ein bisschen dauern, dann haben die da natürlich schon eine Bank sitzen. Und dann hast du, Dane Jackson war derjenige, der ihn dann ersetzt hat. Junger Mann hat natürlich ihn nicht ersetzen können, aber hat natürlich gut genug gearbeitet, um sie dahin zu führen, wo sie am Ende waren. Also die Passabwehr ist ein bisschen dünn. Da ist ja vom Personal, müssen sie vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten mit Micah Hyde und Jordan Poyer da im Backfield, das sind natürlich All-Pro-Spieler. Das ist All-Pro First-Choice oder First-Team und Second-Team. Und wir haben die spielen sehen. Das sind zwei der besten Safeties in der NFL. Also von daher müssen sie jetzt den zweiten Corner finden sozusagen. Und ja, sie spielen natürlich sehr viel Sub-Defense mit Johnson. Taron Johnson war der Nickel-Corner, nennt man das, der den Slot-Receiver covert. Der war solid. Geiler Runstopper, geiler Tackler und einer von der größeren Sorte. Und die Tiefe ist es. Aber das ist bei jedem Team so, müssen wir uns nichts vormachen. Aber im Moment haben sie da natürlich noch so ein bisschen Fragezeichen, ob White zurückkommt als Corner und ob das alles gut geht, was sie sich erhoffen. Ansonsten, mit Von Miller, da sind so ein paar junge Wilde, die jetzt up front da sind. Aber ich glaube, die Edition von ihm ist absolut wichtig, auch zum Beispiel, weil er ja auch ein älteres Kaliber ist, jemand, der auch Mentorship übernehmen kann, der junge Leute hochziehen kann, der denen helfen kann, gute Leistung zu machen. Und ja, das ist jemand, der mir super gefällt. Und wir haben ja ich habe ein paar Namen hier aufgeschrieben. Also du hast ja den Ed Oliver da, der ist ja solid gewesen, ist auch gesigned wieder worden. Dann hast du eben Tim Settle von Washington. Das ist auch jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit kriegt und mehr Einsatzzeit. Der war sicherlich talentiert. Aber da sind viele Namen, die einem nicht so klingeln. Aber ich glaube, so als ganzes Paket mit der Leistung, die sie hatten, mit dem Scheme, den sie spielen, mit McDermott als Head Coach, der defense-lastig ist und mit der Statistik vom letzten Jahr, die monströs war. Also es gibt jetzt nicht einen Grund, dass sie, wenn Verletzungen jetzt ausbleiben, das wäre natürlich immer wichtig in der NFL, gibt es keinen Grund, dass sie nicht wieder ganz, ganz weit oben angreifen.
Ja, ich glaube auch, die Bills sind da prädestiniert, um wieder ganz vorne zu sein in allen möglichen Defensivstatistiken. Und ich finde auch, die Depth in der Secondary lässt zu wünschen übrig, würde ich mal sagen. Also hinter der ersten Reihe kommt da nicht mehr viel. Dafür haben sie die in der Line vorne, finde ich. Also was da rumturnt bei den Bills, ist wirklich das ja. Also sie muss man ja auch fairerweise sagen, sie draften ja andauernd immer wieder mit hohen Picks neue Leute für die D-Line. Also sie haben jetzt Greg Rousseau, haben sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Der ist gut, der Junge. Ed Oliver haben sie erst 2019 gedraftet. Davor das Jahr A.J. Epinesa. Dann das gleiche Jahr wie oder letztes Jahr auch in der zweiten Runde noch Boogie Basham. Das ist natürlich, wenn du andauernd in den ersten zwei Runden andauernd Talent für die D-Line draftest, dann sollte sich das auch mal bezahlt machen. Und das tut's jetzt bei den Bills. Sie haben mehr oder weniger gedraftet, auch um glaube ich, muss man auch sagen, um Druck auf Patrick Mahomes aufzubauen. An denen sind sie nie vorbeigekommen. Und jetzt haben sie dadurch aber auch eine D-Line, die Druck wirklich auf jeden machen kann. Was wiederum die Secondary besser aussehen lässt, wissen wir alle. Wenn vorne weniger Zeit ist, sehen sie hinten alle besser aus. Und so einfach ist das. Ich glaube auch, die Bills könnten bei der Linebacker und Secondary Tiefe könnten sie noch ein bisschen was machen. Aber die haben so wenig Baustellen als gesamtes Team, dass ich nicht glaube, dass sie da nicht im Draft noch den einen oder anderen finden, der da in der zweiten Reihe dann verstärken kann. Und ich glaube auch, die Bills werden ganz, ganz eklig zu spielen sein.
Zumal du hast ja auch drei Namen genannt, Rousseau, Jones und Espinosa. Das sind ja Leute, die haben noch echt Luft nach oben. Also die Rousseau gilt ja als ein echter noch ein Rohdiamant. Der war schon sehr, sehr produktiv. Aber da geht ja noch viel, viel mehr. Das darf man nicht vergessen. Genau wie du sagst, die stockpilen das Talent und jetzt müssen sie developen und müssen die ranziehen. Und da ist ja auch noch Luft nach oben. Jetzt haben sie, glaube ich, Makil Lee gesigned von den Raiders. Ein Linebacker, wenn der gesund bleibt, also ich habe den spielen sehen, ist ein Athlet, ja, aber du, ich denke mal, in der Draft geht ja, wie du sagst, da geht ja was, da kannst du ja sicherlich noch, auch in den späten Runden noch Leute dir nehmen, die dir auf alle Fälle komplementär helfen in der Defense.
Ja, auf jeden Fall, ich finde die Von Miller-Geschichte halt sehr spannend, weil er ja wirklich nicht mehr, er muss nicht mehr jedes Down spielen, er kann wunderbar in den Pass-Rush-Downs dann reinkommen und dafür für ordentlich Musik sorgen, sage ich jetzt mal. Und ansonsten halt wunderbar als Mentor fungieren. Shaq Lawson, haben sie auch, der war ja schon mal in Buffalo, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue, den haben sie zurückgeholt. Auch wieder so ein Move für die Tiefe. Und Tim Settle, der den Schuhan auch schon angesprochen hat, der aus Washington kommt, der hat, glaube ich, wann war das, 2020, bei 33% gespielten Snaps schon 5 Sacks gemacht als Defensive Tackle. Das ist, finde ich, ist eine ganz passable Statistik. Wenn er darauf aufbauen kann, wird die Defense sicherlich für ordentlich Stimmung bei den gegnerischen Offensive Lines und Quarterbacks sorgen. Schauen wir mal weiter.
Wenn du noch einmal, ich ganz kurz nur fragen, wollen wir die Community mal fragen, ob die mal ihre Top 5 da reinhacken können? Lukas Schreivogel hat das, glaube ich, gerade schon mal gemacht, aber vielleicht gibt es da ja noch mehr Meinungen, nur dass wir dann das mal vergleichen können, welche wir haben. Und
ja, klar. Ne? Also, Leute, einmal auf den guten Flo hören, haut mal eure Top 5 Defenses rein und dann schauen wir mal, inwieweit wir da übereinstimmen. Nächstes Team, Remo, wen hast du denn da noch auf dem Zettel?
Ich glaube, auch das ist ein Team, worüber wir nicht so viel diskutieren müssen. Vor allem mit dem Move der letzten Woche, den wir in den News hätten wir in die News packen können, aber jetzt ist es natürlich, passt es einfach hier auch.
Richtig.
Die Rams, Bobby Wagner, kommt jetzt noch dazu, ist auch ein Embarrassment of Riches. Also, was die an Namen haben, ist ja wie ein All-Star-Team teilweise, was sie da, also sie haben jetzt die beiden aktiven Spieler mit den meisten First-Team All-Pro-Selections in der Defense, das sind Aaron Donald und Bobby Wagner mit, ich glaube, Aaron Donald 7. First Team All-Pros und Bobby Wagner 6. Ich hab's, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Wochen in einer Sendung mal gesagt, da war so ein bisschen die, was wir uns wünschen würden in der Free Agency, was für Moves noch kommen. Da habe ich gesagt, Bobby Wagner bei den 49ers. weil ich einfach finde, das ist ein geiler Spieler.
Ist
und natürlich war es immer wahrscheinlicher, dass er bei den Rams landet. Und es stand ja mehr oder weniger damals schon in den Zeitungen. Und es ist auch so vorhersehbar wie nur irgendwas. Die Rams sind insgesamt, finde ich, sehr vorhersehbar mit ihren Moves, was ja nicht heißt, dass sie schlecht sind. Ja, sie haben jetzt, und da hatten sie vorher, meiner Meinung nach, haben sie immer dran gespart, an den Off-Ball-Linebackern. Da haben sie jetzt mit Bobby Wagner meiner Meinung nach immer noch einen der Top-Linebacker der Liga. Vor allem haben sie jemanden, das hat er letzte Saison schon bei Jordan Brooks gemacht in Seattle und kann er jetzt machen bei Dearness Johnson bei den Rams, dass er halt als erfahrener All-Pro, 6-mal All-Pro First-Team-Linebacker dem Jungen Talent, der letztes Jahr gut gespielt hat, da auch ein bisschen hilft. Und jetzt haben sie wirklich auf jeder Ebene der Verteidigung einen der Besten der Liga. Also du hast mit Aaron Donald den vielleicht besten Spieler der Liga. Dann hast du Bobby Wagner, der immer noch ein Top-Linebacker ist. Dann hast du dahinter noch Jalen Ramsey. Und dadurch macht es anderen Teams ja nicht einfacher. Wenn ich eine Schwäche sehen würde bei den Rams in der Defense, dann würde ich sagen, alle Positionen neben Aaron Donald. Aber der ist dann wiederum so extrem gut, dass die Line trotzdem man nicht sagen kann, dass die Line schlecht ist.
Ja, zumal ein Leonard Floyd ja auch noch gut Stimmung macht, sag ich mal. Ne? Also der hat ja an der Seite von Aaron Donald und letztes Jahr dann eben auch Von Miller, als er dann da war, auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Rams, die gehören definitiv in diese Auflistung mit rein und auch definitiv ganz mit nach oben, ne, Schuhan?
Absolut, also da gehe ich absolut mit Remo. Die haben wirklich, ist eigentlich eine Frechheit, was sie da zusammenbauen, aber das ist ja nun mal jetzt ihre Philosophie, wie GM ja sagte, ja, F the Picks, wir machen das in der Free Agency und das ziehen sie weiterhin durch. Ich sage einfach, Bobby Wagner ist natürlich ein absoluter Unterschied und diesen Swap Von Miller und Wagner hätte ich so, wenn du mich gefragt hättest, halbe Saison Von Miller oder ihn jetzt für eine ganze und der tut den so gut, mit seinen athletischen Fähigkeiten, weil der kann ja, der sitzt ja auch nicht nur in der Box. Das ist ja genauso so jemand, der überall spielen kann. Der kann auch mal auf die Edge kommen. Der kann, der ist ja so versatile als Linebacker, so erfahren als Linebacker. Und ja, das ist jetzt eine absolute Verstärkung gegen den Run in der Mitte, wo sie ein bisschen, ja, das Linebacker-Core musste nicht so gut sein mit der Front, die da vorne ist. Aber jetzt haben sie das sogar noch gestopft, das Loch. Dann hast du in der Passabwehr mit Jalen Ramsey und der Crew mit der es ja gereicht hat letztes Jahr, ja, mit Fuller, Rapp. Rochelle ist ja jemand, der jetzt der junger Spieler, der auf den müssen wir mal ein bisschen schauen, mal sehen, wie der sich entwickelt. Und ja, Nick Scott und die ganzen Jungs, die da rumrennen, das hat ja funktioniert letztes Jahr. So ein bisschen folgen sie der Regel, don't rock the boat oder never change a winning team. Und in der NFL ist das unheimlich schwer zu machen durch die Free Agency. Aber das ist wirklich ein Team, was, ja, was anscheinend on a mission ist, das irgendwie sehr, sehr smart mit der Salary Cap ist und vielleicht Contracts restructured. Wie auch immer sie es hinkriegen, auf jeden Fall ist wieder ein Superstar aufgeschlagen. Und ja, so ein Super Bowl-Ring, der glänzt natürlich. Und die Leute wollen ja auch zum Ende ihrer Saison oder in der Prime ihrer Saison auch so ein Scheißding endlich gewinnen. Und das ist natürlich Bobby Wagner ist jetzt nicht gewohnt zu verlieren. Der war ja bei einem guten Team für lange Zeit. Aber grundsätzlich leuchtet das natürlich stark. Und ja, gibt auch einen schlechteren Platz als L.A., um zu leben. Das ist noch ein anderes Thema.
Zumal er da ja aufgewachsen ist auch.
Genau, das ist Coming Home für ihn und ja, und so, ich denke mal, viel steht und fällt natürlich immer noch mit Aaron Donald. Ich bin mir nicht sicher, hat er jetzt gesagt, dass er weitermacht oder ist er immer noch in seiner Findungsphase? Ich glaube, ohne ihn, da wird es schwer, einen Super Bowl zu gewinnen, nach meinem Empfinden. Mit ihm sind die Chancen natürlich riesig, dass man wieder ein absoluter Super Bowl-Contender ist.
Ja. Sehe ich auch so. Bin ich sehr gespannt. Also es sind alles Moves, die Sinn machen. Zumal Bobby Wagner, der ist ja, ich weiß nicht, ob der war die letzten Jahre immer bei den Top-Tacklern, also was die Anzahl der Tackles angeht, immer ganz, ganz vorne mit dabei. Und wenn du dir so einen dazu holen kannst, das ist schon, ja, ne, du wirst nicht ärmer, sage ich jetzt mal. Ich möchte dann auch gleich in L.A. bleiben und auf das andere Team dieser Stadtwechsel, nämlich auf die Chargers. Die haben ja auch ein bisschen was gemacht in der Free Agency und haben dort unter anderem einen Khalil Mack geholt via Trade, der sicherlich die Probleme in der Rush-Defense mit adressieren soll. Ne? Früher mehr Pass-Rusher, jetzt ist er dann doch eher Richtung Laufverteidigung gegangen und dort halt auch eine wirkliche Bank. Dann haben sie von den Patriots J.C. Jackson geholt, einen der immer besser geworden ist in Sachen Interceptions. Kann er außerhalb von New England funktionieren? Das ist natürlich eine spannende Frage. Muss man sehen. Grundsätzlich gibt es aber erstmal keinen Grund, da irgendwie anzunehmen, dass es nicht funktionieren könnte. Dazu kommt dann auch noch ein Sebastian Joseph Day, der kommt von den Rams, der für die Mitte der D-Line denn gedacht ist. Und dann hast du natürlich auch noch so eine Leute wie Joey Bosa, Asante Samuel, Nasir Adderley und ein Derwin James, der, wenn er fit bleibt, einer der besten Safeties der Liga ist. Und wie gesagt, die Chargers letztes Jahr große Probleme in der Run-Defense. Wenn sie im Draft da noch irgendwas machen in der Richtung, denke ich, sind die auch ein Team, mit dem man wirklich rechnen muss. Letzte Woche in der Offense, bei den Top-Offenses waren sie auch schon dabei. Top-Defense gefallen sie mir auch sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, was dort in der AFC West denn alles so passiert.
Ich frage mich auch, wie die Chargers das dieses Jahr hinkriegen wollen, irgendwie die Saison zu verkacken. Weil das Talent, was sie haben auf dem Papier, ist wirklich absurd. Also sowohl in der Offense als auch in der Defense. Jetzt mit JC Jackson ist meiner Meinung nach auch der perfekte Cornerback für diese Defense. Weil ich glaube, man weiß jetzt schon und immer vorausgesetzt natürlich, dass da jetzt keine großen Verletzungen gibt. Aber du hast Khalil Mack und Joey Bosa zusammen auf dem Platz. Dazu hast du einen Derwin James, der ganz gerne auch mal als Blitzer genutzt wird. Das heißt, du weißt, da gibt's Druck auf den Quarterback und dann muss der Ball schnell raus. Und dann hast du mit JC Jackson vielleicht einen der besten Ballhawks der Liga da hinten drin. Ich glaube, darauf geht die Brandon Staley Defense. Der hat auch einiges zu beweisen. Der kam als Defensive Wunderkind von den Rams, mehr oder weniger. Musste gar nicht umziehen. Aber war enttäuschend, finde ich. Also zumindest, was die Defense in der letzten Saison gezeigt hat. Aber der hat einiges zu beweisen und jetzt hat er definitiv auch die Pieces bei den Chargers, um eine der Top-Defenses zu sein. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Chargers also Top 3 sein werden bei den Takeaways und Turnovern.
Ja, die einzige Chance, die sie haben, um das zu verkacken, ist, wenn Staley weiter im vierten Down an der eigenen 30 geht oder vierte Downs an der 1-Yard-Line nicht reinkriegt in die Endzone kurz vor der Halbzeit und nicht die 3 Punkte nimmt. Also das sind alles so Sachen, die mir noch unangenehm aufstoßen, weil die Chargers hatten schon letztes Jahr die haben einen der besten Quarterbacks der Liga und haben es immer wieder geschafft, sich selbst ein Bein zu stellen. Aber ja, Joey Bosa, Khalil Mack, Jackson, das muss ja für irgendwas gut sein, dieses Investment. Und ich hatte sie, das war jetzt eine ganz enge Kiste, sie waren jetzt nicht auf 3 bei mir, aber sie sind auf Nummer 4 bei mir gewesen. Und ja, und Derwin James, müssen wir nicht drüber reden, Samuel, also da ist ein Haufen Talent auf dem Feld. Und mit der Offense, die sie haben, ja, wenn sie die Defense jetzt nicht überbelasten mit ihren komischen Entscheidungen, in der Offense im vierten Down und den Ball mit kurzem Feld der Defense zu geben, dann geht da auch noch viel, viel mehr. Ja, also ein bisschen mehr konservativ spielen in den Ansätzen hilft dieser Mannschaft immens, weil die einfach erdrückend sind von ihrem Talent auf dem Papier.
Und ich glaube auch, was haben die Chargers denn im Draft auch vor? Das ist ein ähnliches Thema wie bei den Bills. Du bist so gut aufgestellt. Du hast jetzt noch, klar, willst wahrscheinlich noch einen Receiver, einen jungen Receiver, aber die Wide-Receiver-Klasse ist auch tief. Und dann kannst du dich doch auch darauf konzentrieren, ähnlich wie die Bills, einfach die in der Tiefe die Leute zu holen, die dir über früh oder lang und vor allem dann bestenfalls halt in den Playoffs helfen können. Und da bin ich mal gespannt, was die Chargers auf den Platz bringen. Aber also jetzt Bis September sieht es jetzt erstmal geil aus.
Ja. Das scheint Jonathan Horst auf YouTube auf jeden Fall auch zu sehen, weil seine Super Bowl 57 Prediction sind die LA Chargers. Spannend, mutig, gefällt mir aber. Also, das wäre mal ein Team aus der AFC West, mit dem ich jetzt nicht unbedingt sofort als Super Bowl-Contender rechnen würde, aber hätte ich grundsätzlich nichts gegen. Die Chargers sind ein Team, was ich sehr sympathisch finde.
Ja, Justin Herbert ist so ein geiler Quarterback und das ist ja auch, ja, die, ich weiß gar nicht, ob das so abwegig ist, also die, ja, ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit, ein bisschen mehr Glück, dann hätten die sogar sehr, sehr, sehr weit kommen können letztes Jahr und da sind sie ja, aber ich sage, da ist viel Potenzial und so aus der Luft gegriffen ist das gar nicht.
Waren die letzte Woche bei uns in den Top 5 irgendwo dabei?
In den Offenses waren sie dabei, ja. Die haben wir dabei gehabt, auf jeden Fall.
Mit Justin Herbert ist man mehr oder weniger relativ automatisch auch drin.
Ja, vollkommen zu Recht auf jeden Fall. Ja. Gut, Schuan, wen hast du noch auf der Liste?
Ja, wen ich nicht auslassen konnte. Und das wären für mich die Nummer 3 gewesen. Jetzt sagen wir Nummer 4, weil ich gehe da d'accord mit den Chargers, weil auch ich mir nicht ganz so sicher war bei dieser Crew. Aber die New Orleans Saints musst du auf der Liste haben. Mit Allen, der jetzt Head Coach ist, der ist defensive minded, der macht einen guten Job. Cam Jordan, du hast da eben da PJ Williams jetzt nochmal gesigned für ein Jahr. Du hast da Adebo, Paulson Adebo, du hast da sehr viele Namen. Du hast die fetteste, auch eine der fettesten, tiefsten Interior Defensive Lines, die du im Football haben kannst. Da ist ja ein Haufen Leute mit Rankins und Imada Brown, Tuttle, Roach. Also da sind ja, und ich habe noch nicht mal alle aufgezählt. Ja, Jaleel Johnson haben sie jetzt gesigned. Das sind alles so Beef. Nummer 4 Run Defense in der Liga letztes Jahr. Das muss man honorieren. Das ist ein statistischer Wert, der dich sehr, sehr, sehr weit bringen kann. Und wenn sie die Quarterback-Situation in den Griff kriegen, an der Defense wird es nicht scheitern. Hat es auch die letzten Jahre nicht. Das ist eine super Defense, super Scheme. Die wissen, was sie machen. Und ich mag diese Defense sehr. Und ja, und deswegen gehe ich da so ein bisschen rückwärts und hoffe, dass sie das weiterführen können, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Hoffentlich sind sie keine Aktie, wo man nicht in die Zukunft schauen kann. Aber in der Vergangenheit war das eine gute Aktie. Die haben gut abgeliefert.
Also bin ich auch bei dir. Die Defense der Saints muss aber auch performen, weil die Offense, glaube, auf die werden sie sich nicht verlassen können. Und sie sind darauf angewiesen, dass die Defense genauso performt wie in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren schon. Und sie haben jetzt auch die Defense. Marshawn Lattimore ist ein geiler Cornerback. PJ Williams ist stark. Dazu haben sich jetzt Marcus May noch geholt. Sie haben auch noch Cap Space. Sie haben sich das alles freigeschaufelt, wahrscheinlich für Deshaun Watson. Aber sie haben da noch ein bisschen. Und es gibt ja auch noch so jemanden wie den Honey Badger beispielsweise. Der ist auch noch nirgendwo untergekommen. Das ist vielleicht auch noch eine Option, wobei sie auf Safety eigentlich auch gut aufgestellt sind. Aber die Saints muss man, glaube ich, auf dem Zettel haben. Das, also zumindest was die Defense angeht. Was die Saison angeht, bin ich mir noch unsicher. Mhm. Aber das Einzige, was der Defense schaden könnte, ist, glaube ich, dass sie gegebenenfalls halt zu lange immer auf dem Feld sein müssen. Weil die Offense wirklich, auch das ist ja immer so ein Nehmen und Geben. Und bei der Offense bin ich mir halt wirklich, habe ich Bauchschmerzen. Und das könnte wiederum der Defense hier und da vielleicht auch mal ein paar Körner zu viel kosten.
Ja, also ich finde, gut, sie haben natürlich auch Marcus Williams verloren und Malcolm Jenkins Karriereende. Das heißt, auf Safety ist natürlich durchaus noch Potenzial da. Da kann man noch was machen. Ob es der Honey Badger wird, ich könnte mir bei dem tatsächlich vorstellen, dass er guckt, dass er irgendwo auch beim wirklichen Contender unterkommt, dass er noch mal eine Chance hat, um im Ring mitzuspielen. Aber gut, warum nicht? Und die Saints Defense, also ich habe auch geschwankt zwischen denen und den Chargers tatsächlich. Dennis Allen hat ja über Jahre schon dort die Defense geführt. Jetzt ist er Head Coach geworden. Ich glaube aber, er wird weiterhin die Plays callen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für Konstanz und für soliden Aufbau. Ich finde, die Saints gehören definitiv in die Top 5 mit rein. Müssen sie in der Division halt aber auch, also wie gesagt, du kommst gegen die Buccaneers und Tom Brady und zumindest da musst du dann sehen, dass du da weiter performst, so wie du es die letzten Jahre gemacht hast, weil wenn wir uns mal zurückerinnern, die Bilanz der Saints gegen Tom Brady und die Bucks, die sieht ganz gut aus, würde ich sagen, ne?
Ja, auf alle Fälle. obwohl die Bucks-Defense, muss man ja auch noch dazu sagen, für mich dann sozusagen jetzt das nächste Squad wäre dann für mich sowieso die Bucks. Also das ist jetzt, wenn die gesund bleiben, haben die da auch ein echt gutes Potenzial. Und mit Bowles macht er einen super Job, der jetzt Head Coach ist. Und aber die Saints haben einen super Record und haben immer gut ausgesehen gegen Tom Brady. 80er Quarterback Rating oder sowas in dem Dreh. Das musst du erstmal machen gegen den Goat.
Ja. Gut. Ja. Remo.
Ja, jetzt wird es schwer für mich. Also die vier Teams sind für mich alle relativ, ja, safe kann man auch nicht sagen, aber die sind machen am meisten Sinn in den Top 5, finde ich. Und jetzt gibt es für mich ganz viele Teams, bei denen ich mir vorstellen kann, die aber für mich alle irgendwie auf einer Stufe sind. Ich ratte einfach mal runter und ihr sagt Stopp. Ja? Oder ich will mal hören, was ihr sagt. Wir müssen ja nicht jedes Team jetzt einzeln behandeln, aber wir können ja, wir müssen ja hier einen Konsens 5 finden, mit dem wir alle happy sind. Ich hab natürlich die 49ers als Möglichkeit.
Mhm. Die Steelers. Kam in den Kommentaren auch schon. Mhm.
Die Steelers, die haben immer eine gute Defense. Die Ravens, die Browns, die Bucks. Und dann habe ich jetzt noch gelesen, des Öfteren in den Kommentaren auch die Broncos.
Hm.
Was meint ihr? Und ich weiß aus Vorbesprechung, dass Schuhe noch ein Team hätte, was in Frage käme, seiner Meinung nach.
Ja, für mich ja, aber tatsächlich auch.
Ja, ist vielleicht ein bisschen wishful thinking, aber ich sage nochmal, Dan Quinn und die Dallas Cowboys Defense sollte man nicht übersehen. Micah Parsons, Leighton Van Der Esch, Trevon Diggs, Dante Fowler, DeMarcus Lawrence, also das ist ja eine gute Unit und aber es fällt mir schwer, weil du hast natürlich Teams auch genannt, die da genauso mithalten können und die Bucks sind da bei mir ein Team, was ganz vorne ist. 49ers, muss ich dir recht geben, waren ja richtig stark zum Ende der Saison und das ist absolut voll mit Ballern. Ich denke mal, das ist genau wie du sagst, ein Geben und Nehmen. Aber bei mir schlägt ein Cowboy-Herz. Und wenn du mir die Wahl gibst, dann schiebe ich meine Cowboys vor. Und Dan Quinn ist ein ganz wichtiger Faktor, einer der besten Defense-Koordinatoren. Und ich hoffe, dass er jetzt natürlich die Puzzlesteine zusammensetzt, sie gesund bleiben können. Und dann können sie sicherlich auch sehr dominant spielen.
Ja, bei den Cowboys, ich weiß nicht, die hatten ja mehr oder weniger das gleiche Team ja in der Defense schon letztes Jahr. Und das ist eine Defense, die ja auch viel, wovon Trevon Diggs auch, glaube ich, profitiert hat, viel auf Möglichkeiten geht. Ne? Die lassen halt Big Plays zu, aber sie kreieren viele Turnover. Und das haben sie aber meiner Meinung nach vor allem zum Schluss nicht mehr so konsequent hingekriegt, das Turnover-Battle wirklich konsequent immer zu gewinnen, dass es diese Big Plays, die sie halt immer wieder zulassen, nicht vollkommen negiert hat. Oder ja. Und deswegen, weiß nicht, mit den Cowboys, ich tue mich einfach schwer, weil ich weiß nicht, wann die das letzte Mal wirklich eine Top-5-Defense hatten. Vom Personal her könnten sie es auf jeden Fall, ja. Aber ich die Bucks, die Buccaneers, wahrscheinlich sind es bei mir am Schluss auch die Buccaneers, die am wahrscheinlichsten wären.
Ja, bei mir auch. Es fällt halt irgendwie schwer, gegen die Buccaneers zu argumentieren, ne? Die haben so gut wie alles zurückgebracht, ne? Dame Kong Su ist zwar noch nicht wieder zurück, besteht aber immer noch die Chance, dass er wiederkommt, dann holst du noch einen Logan Ryan dazu. Das ist eine Defense, die nicht schlechter geworden ist. Und ne, Todd Bowles ist nicht umsonst Head Coach geworden, weil er wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und die dort nachgekommen sind. Ich weiß auch bei ihm nicht genau, ob er weiterhin die Plays callen wird. Ich glaube ja, die beiden Co-Defensive Coordinators sind da, glaube ich, noch nicht so weit. Larry Foote und den Namen des anderen habe ich jetzt vergessen. Aber nichtsdestotrotz, Buccaneers gehören definitiv mit rein in diese Verlosung. Flo R. schmeißt bei YouTube noch die Colts mit in die Verlosung. Wie seht ihr das? Oder fehlt da noch ein bisschen was für eine Top-Defense?
Ja, Colts waren schon solid. ja, nochmal, das ist jetzt, sind wir an einem Punkt, wo so diese Jungs sich die Klinke in die Hand geben, die Abwehr rein. Aber die Colts, muss ich recht geben, auch eine super, super Defense, aber leben auch sehr davon, dass die Offense eben auch super ist mit der Offensive Line, jetzt mit dem Quarterback vielleicht nicht letztes Jahr, aber es ist eben da, es ist immer das ist das Problem eben bei einer Mannschaft wie Dallas, die ja wahnsinnig viele Turnover kreiert, sehr, sehr flashy ist in der Defense. Da muss natürlich was aus diesen Possessions, die erobert werden, da muss natürlich was draus gemacht werden. Und dass da natürlich der Wurm drin war in der Offense letztes Jahr, das ist eben einfach ein Fakt. Und da weiß ich nicht, wie sie das lösen wollen. Bei den Colts jetzt mit dem neuen Quarterback, wie heißt er nochmal?
Matt Ryan.
Matt Ryan. Ja, der natürlich nach meinem Empfinden ganz anderes Kaliber ist als Wentz oder was sie davor hatten. Rivers, das ist ein anderes Kaliber für mich. Der kann auch echt was machen und war jetzt nicht selbstverantwortlich für die Misere in Atlanta. Das ist jemand, der kann auch echte Impulse setzen und dann, ja, dann kann die Defense natürlich mit so einer Offense im Zusammenspiel, kann die natürlich auch statistisch wieder wahnsinnig weit, weit oben ansetzen und die sind gut. Die haben eine gute Scheme, die haben super Athleten da drin und ja, jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht, an die gar nicht gedacht habe.
Ja.
Ja, auf wen können wir uns denn einigen an der 5? Ich meine, die Broncos haben natürlich auch mit ihrem vermeintlichen Pass-Rush-Duo. Aber die Broncos sehe ich nicht in den Top 5. Genauso wenig sehe ich aber auch die Colts in den Top 5. Aber wie gesagt, das sind alles so Teams, die alle in den Top 10 stattfinden, mehr oder weniger. Und dann ist es, also für mich gibt es 4 klare Teams, die auf dem Papier die stärksten Defenses sind und dahinter ist dann so ein bisschen offen. Aber auf wen einigen wir uns?
Tatsächlich gar nicht so einfach, finde ich. Wie gesagt, 49ers haben gute Argumente für sich. Also die würde ich da fast am ehesten mit reinschmeißen, muss ich gestehen.
Ja, ehrlicherweise, ich würde sagen, ich muss jetzt mal mein Dallas-Herz rausnehmen. ich würde sagen, zwischen Bucks und 49ers, wobei meine Tendenz eher zu den Buccaneers geht. Weil die konnte ich gut studieren und die sind so noch completer, wenn sie gesund sind. Die waren noch arg gebeutelt letztes Jahr. Aber beide haben es, also die beiden würde ich da, aus diesen beiden würde ich zum Beispiel die Nummer 5 rausziehen. Und würde eher tendieren zu den Buccaneers.
Ja, ich würd gerne die 49ers nehmen, natürlich. Aber muss fairerweise auch sagen, dass vor allem in der Second, der für mich noch ein zu großes Fragezeichen ist. Da fehlt mir eine klare Nummer 1 Cornerback eigentlich. Und deswegen bin ich auch fein mit den Bucks in den Top 5. Da haben wir dann eine gute Runde, gute Top 5.
Verdient ist es auf jeden Fall. Gut.
Was sagt ihr denn da draußen zu unserer Top 5? Ist Quatsch oder ist nachvollziehbar, was wir erzählt haben?
Also wenn ich mal so bei YouTube die Kommentare durchschaue, 49ers, Rams, Bills, Bucks, Steelers, Bills, Rams, Broncos, Chargers, Packers, über die haben wir zum Beispiel auch gar nicht gesprochen. Bills, Rams, Bucks, Broncos, Patriots auch nicht drin gehabt. Patriots sehe ich zum Beispiel gar nicht.
Dolphins werden auch noch, genau.
Dolphins waren auch mit dabei, genau. Ja. Also Patriots nicht schlecht, vollkommen klar, ne? Aber für mich halt keine Top 5 Defense. In den Top 10 muss man sie, so Ende Top 10 würde ich sie sehen, aber für die Top 5 reicht das für mich tatsächlich nicht.
Ja, wenn Top 10 das Thema gewesen wäre, wären definitiv auch die Packers ein Thema gewesen, die ja nur ein paar Stellschrauben machen müssen, ein bisschen tweaken müssen, dass dann haben die da auch eine solide Defense. Broncos genauso. Also da die wollen wir ja nicht unter den Teppich kehren. Das sind Teams on the edge, die könnten relativ schnell weit oben in den Top 5 landen. Aber wenn wir über die Top 10 reden, da sind fast die alle drin, über die wir gesprochen haben. Ja. Spielen guten Football, spielen gute Defense, aber haben eben bestimmte Löcher, die sie stopfen müssen. Und so ein Team wie die Chargers haben eben ihre Needs in der Run-Defense in der Mitte jetzt addressed. Und deswegen gelten sie bei uns eben jetzt auch als ein Team, was vielleicht sich da etablieren kann in den Top 5. Aber wie gesagt, Packers sicherlich auch ein Thema, wie all die anderen, die auch Remo erwähnt hat. Also von daher ist das ja ein Geben und Nehmen.
Ich finde auch interessant, Lukas Schreivogel schreibt, meine Sleeper-Defense ist die Chiefs-Defense. Ich brauche im Draft mal einen Edge-Rusher und einen Cornerback. Das ist schon mal nur ein Edge-Rusher und ein Cornerback, ist schon mal nicht ganz einfach. Die zweite Saisonhälfte war überragend. Und dann kommt gerade noch hinterher von Pat Cooper, der ist natürlich Raiders-Fan und will von dir wissen, Schuhan, was du von der Raiders-Defense denkst. Vielleicht kurz zu den Chiefs, die, weiß ich nicht, da mache ich mir eher große Sorgen, vor allem jetzt ohne den Honey Badger. Den ersetze nicht so einfach.
Ja, so mal die zwei wichtigsten Positionen in der Defense, die du als allererstes top besetzen musst, ist eben der Edge Rusher und der Cornerback. Und wenn das die zwei Spots sind, die dir fehlen, dann fehlt dir sozusagen das Grundgerüst, wo man eigentlich anfängt. Als Defense-Coach fängst du immer an, du suchst den Pass-Rusher, du suchst dir einen Covermann oder zwei am besten, die das können, und darauf baust du dann deine Defense auf. Und die Raiders, Mann, die brechen mir das Herz. Haben ja den Crosby da jetzt gesigned wieder und haben dann da so ein paar Moves gemacht, aber am Ende des Tages, um in diese Top-Elite reinzubrechen, muss mehr passieren. Ich hoffe, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert, aber die Leute gehen eben auch weg wie warme Semmeln und du hast dann am Endeffekt nichts mehr übrig, wo du dich verstärken kannst. In der Free Agency haben sie auch nicht richtig und
Chandler Jones haben sie geholt, ne? Das Chandler ist ja schon.
Ist schon super, ja. Aber ich glaube nicht, dass da sind zu viele Lücken noch in der Defense. Es ist ein Projekt, ein Prozess, wie wir mal sagen. Ich glaube sehr, sehr wohl mit dem Wechsel auf der Headcoach-Position. Da haben wir sehr, sehr coole Ansätze in der Offense jetzt gesehen. Also man sieht schon, wo die hinwollen. Und in der Defense, das wird ein bisschen überschattet, die Defense von der Offense, obwohl so ein paar Splash-Moves haben sie gemacht. Aber du musst eben, du musst mehr machen, um da ganz oben reinzugehen. Und Kansas City, gebe ich dir recht, Remo, eben, wie ich sagte, da geht eben dann eben auch was Gutes weg und das ist immer, immer sehr schwer zu ersetzen.
Ja, gut. Bevor wir gleich zu den Flop 5 kommen, möchte ich einmal noch schnell Krison auf Krison 80 auf Twitch zitieren, der uns als Influencer betitelt. Wir haben ihn so sehr influenced, dass er sich jetzt das Eierrasierer-Paket für Ostern bestellt hat. Er bedankt sich bei dir, Remo. An dieser Stelle auch ein Dank an dich und viel Spaß mit deinem neuen Arbeitsgerät. Und Flo, wolltest du uns nicht auch noch was erzählen?
Ich muss auch noch was erzählen, ja.
Ja, dann ja. Mach doch mal.
Und ich wollte euch einmal auch mal hier die Regie hier hinten zeigen. Deswegen haben wir das heute mal umgekommen. Das hat keiner hier mal gesehen.
Geil,
hier.
Ja.
Big time. Prost, Leute da draußen. Nee. Wir haben nämlich auch einen zweiten Partner heute. Und nachdem Remo euch schon was über Nüsse erzählt hat heute, erzähle ich euch auch noch mal was über Nüsse. Ich muss währenddessen das einmal reindrücken. Und zwar geht es um Koro. Ich weiß nicht, Remo, kennst du Koro?
Ich kenne es von ganz vielen anderen Podcasts. Und ich würde mir wünschen, dass wir Probepakete bekommen von Koro. Weil ich ein großer Fan von Essen bin.
Genau, Remo drängt nur an seinen eigenen Vorteil natürlich. Dann musst du jetzt ganz genau zuhören, Remo, dann weißt du, wie das funktioniert. Und zwar, Koro ist ein Online-Lebensmittelhändler. Die haben verschiedene Vorteile auf jeden Fall. Einer ist, sie wollen Lieferketten quasi verkürzen, direkt vom Erzeuger zum Verbraucher hin, deswegen, wo du halt dann online bestellen kannst. Und was mir persönlich irgendwie das beste Feature ist, ist für mich, ich bin so ein Typ, da wollte ich nämlich Remo auch mal fragen, ich mache mir so Granola selber, so zum Frühstück. Machst du auch sowas, Remo?
Klar, ich mache mittlerweile alles selbst.
Alles selbst, sehr gut, sehr gut. Ich habe neulich gesehen, du hast Bagels gemacht.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Ja, sieht interessant aus, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mache sehr viel Granola immer selber mit allen möglichen Nüssen, Trockenfrüchten und so weiter. Und dafür ist Koro zum Beispiel perfekt, weil du... Das ist auch ein weiteres Feature bei denen, die haben alles in so Großpackungen. Also du gehst nicht zum Supermarkt und kaufst dir 250 Gramm Mandeln, sondern du kannst sie in Kilosäcken bestellen quasi und hast dann einmal eine Verpackung und kannst davon erstmal, ja, keine Ahnung, wie viel man braucht, wie viel Granola du vorproduzieren möchtest, aber kannst so genug Nüsse immer da haben, musst nicht so viel Verpackungen verschwenden und kannst dir über eine lange Zeit Granola machen. Was sind deine Lieblingsnüsse da drin, Remo? Was machst du dir da rein?
Ich im Mandel. Ich bin absoluter Mandelfan. Aber wenn eine ganz große Schwäche bei Trockenfrüchten ist, sind getrocknete Mangos.
Ja, genau. Das ist bei mir auch.
Würde so ein Kilo auch nicht lange halten.
Es gibt, glaube ich, auch, es gibt auch ein paar größere Säcke noch. Also, Remo, für dich wären dann noch die größeren Packungen interessant. Auf jeden Fall könnt ihr
die Säcke,
schon eingeblendet für den Podcast-Hörer www.korodrogerie.de und da mit dem Code Footballerei gibt es 5% aufs gesamte Sortiment. Ich finde es eine mega coole Sache und werde mir da auf jeden Fall jetzt einen großen Vorrat an Nüssen bestellen, dass ich ordentlich Granola produzieren kann. Vielleicht können wir uns ja mal unsere Granola austauschen, Remo, dass ich mal deins probieren kann und du mal meins. Also, und dann machen wir so einen Probiertest, welches das Beste ist.
Ja, das können wir mal machen. Dann schicken wir uns Granola durch die Gegend. Das finde ich lustig.
Finde ich sehr gut. Gut, noch einmal. Also www.korodrogerie.de, Code Footballerei. Guckt da mal vorbei. Da gibt es alle möglichen Sachen. Es gibt auch ein paar Produkte von Koro. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. In DM oder Alnatura-Filialen kann man da auch ein paar Sachen kaufen, wie zum Beispiel so ein Dattel-Haselnuss-Creme. Irgendwie auch ein echt geiles Produkt. Ja, checkt das mal aus. Und jetzt weiter. Achso, ich wollte euch noch darauf aufmerksam machen, ihr müsst noch das Gewinnspiel auslosen. Das ist nicht, dass ihr das vergesst.
Ja, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang machen, habe ich gekonnt nach hinten verschoben. Ja.
Dranbleiben. Genau. Machen wir am Ende.
Nee, komm. Dann schieben wir das jetzt ein, schnell bevor das noch nach hinten losgeht. Remo, hast du diesen Instagram-Post offen?
Offen sonst nicht, aber das geht relativ zügig.
Ja. Ja. Magst du das mal tun und dann noch mal den Leuten in Erinnerung rufen, worum es denn ging bei diesem Gewinnspielpost? Ein Traum.
Und zwar hatte Kutsche ja mitgebracht aus, obwohl, da geht es gar nicht mehr drum.
Nee, das ist was anderes.
Das war was anderes.
Die sind schon alle weg.
Die sind schon alle weg.
Das ist so wie jetzt Schuhe an Smooth einmal quer durchs Haus. Jetzt musst du auch...
Ja, es geht, das muss Flo erklären.
Ich weiß nicht, wenn, dann muss das Sebastian erklären, der kennt sich mit Madden aus.
Also. Ja. Warten Sie.
Okay, stark.
Ja, genau. Also, das hatte am letzten Montag, hatte Daniel das in der Live-Sendung einmal präsentiert. Das ging um dieses Merch von den Berlin Braves. Die Berlin Braves sind ein Team, was in Madden 22 spielbar ist. Im Spielmodus The Yard. Und dort gab es, wie gesagt, so ein bisschen Merch. Ich glaube, das ist eine Cap ist das und ein Beutel und so ein paar Sticker und all sowas. Genau, ein Trucker-Cap, diverse Sticker und ein Bag, so ist das Batik-Look? Ich bin bei sowas tatsächlich so ein bisschen raus. Flo lacht, ich glaube, das kommt dann ungefähr hin. Und ja, da wollen wir dann mal schnell schauen. Wer dort denn der Glückliche ist? Schuan, möchtest du die Glücksfee spielen und Stopp sagen?
Natürlich!
Denn scroll ich hier mal hoch und runter und
Stopp!
Stevenson Go. Stevenson unterstrich Go. Der hat die Jets kommentiert und du bist dann der Gewinner. Das screenshotte ich mal, dann gebe ich das weiter an die Regie und dann nehmen wir mit dir Verbindung auf. Wenn du zuschaust.
Ist doch schön, wenn das Footballteam schon nichts gewinnt, dann wenigstens die Fans bei uns.
Ja, ne? Wir haben ja bekanntlich ein Herz für die Jets. Und ja. Ne? Also an dieser Stelle ein Glückwunsch an dich und wie gesagt, wir nehmen mit dir Verbindung auf. Gut. Gloria, wunderbar. Da haben wir das auch erledigt und zum Ende der Tagesschau können wir uns jetzt auch schnell unseren Flop 5 Defenses widmen. Remo, möchtest du da beginnen?
Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht allzu viel diskutieren. Also nee. Für mich ein Team, was definitiv die Linie schon immer eine Katastrophe war und ich nicht sehe, dass das irgendwie besser wird in der Defense, sind die Falcons. Die sahen mal eine Zeit lang, sah das immer auf dem Papier und haben mich auch immer gekriegt, in der, so jetzt, so im Frühjahr, dass ich dachte, ah, geil, die haben so viele Athleten, müssen auch irgendwie mal was auf den Platz bringen und nie kam irgendwas. Und jetzt sind die Athleten aber auch, entweder sind sie weg oder haben sich so oft verletzt, dass man sie auch nicht mehr als die Überathleten sehen kann. Die Falcons sind für mich ein Team, von dem ich mir defensiv wirklich überhaupt gar nichts erwarte, außer dass es viele Punkte für die Gegner geben wird.
Möchte ich gar nicht viel groß zu sagen. Also die einzigen Playmaker, die mir da bei den Falcons in der Defense einfallen, sind Deion Jones und AJ Terrell. Dann haben sie noch einen Casey Hayward geholt, aber der die letzten Jahre auch eher abgebaut hat und schon fast Richtung Wandervogel tendierte. Mit Atlanta wird nicht viel los sein, weder in der Offense noch in der Defense. Wird keine schöne Zeit werden da, glaube ich, für Falcons-Fans.
Ja, wird schwer. Aber da kann man sich ja gleich dran anschließen. Also wir hatten ja so ein paar Namen in der Vorbesprechung auch kursieren lassen und ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr lauwarm sind die Texans für mich.
Ja.
Das ist ein toter Fisch. Bis da mal irgendwas jetzt passiert, keine Ahnung, werde ich einen langen Vollbart haben. Und da steigert sich bei mir innerlich gar nichts. Also da schwillt das Hörnchen nicht an. Und von daher ist das für mich also so ein nasser, flacher Handdruck. Jets, Rank 32. Ich will nicht den Finger in die Wunde stecken. Aber ich muss dazu sagen, wenn wir über die Lions und die Jets, die letzten zwei gerankten Teams in der NFL, in Total Defense, wenn wir darüber reden, mir ist immer mal wieder aufgefallen, dass sie aber so Momente hatten, wo du aufblitzen hast sehen können, dass da was ist. Da ist noch Leben in diesen Teams, in diesen Mannschaften. Das heißt, vielleicht werden sie doch im Flop bleiben, aber sie werden vielleicht sich auf alle Fälle ein bisschen steigern. Wir hatten auch noch die Namen Jaguars und Giants kursieren lassen und Seahawks, da wäre ich vorsichtig, diese drei Teams, da sehe ich auf alle Fälle Potenzial, dass sie sich doch verbessern in der Defense im nächsten Jahr. Bei den anderen Falcons, Lions, Texans und Jets, such sie dir aus, Remo, such dir einen aus, du hast ja die Falcons dir ausgesucht, also da bewegt sich bei mir gar nichts.
Nee, bei den Texans auch. Justin Reed ist jetzt auch weg als Honey Badger-Ersatz. Die Texans haben mich als Team überrascht, dass die hatte man ja auch schon vor der Saison völlig abgeschrieben. Und dann waren sie gefühlt besser, als ich es gedacht hätte. Aber ich glaube halt nicht, dass es besser wird als letztes Jahr. Also, und das, da sehe ich im ganzen Kader, macht mich da so nicht so richtig an.
Ja. Ist bei den Flop-Defenses ist immer ein bisschen einfach. Ich fand die Giants hatten wir auch in der Verlosung drin. Die Jets, die haben beide halt den Vorteil, dass sie beide jeweils zwei Top-10-Picks haben. Das heißt, wenn sie da einen der jeweiligen Picks in die Defense investieren, da kannst du halt schon Difference-Maker kriegen. Ne? Ob das nur ein Sauce Gardner wird zum Beispiel oder ob das irgendein Linebacker, Pass-Rusher, irgendwas in die Richtung. Da kannst du natürlich schon einiges machen. Aber Stand jetzt gehören sie da halt auch leider in diese Aufzählung mit rein, finde ich. Also bei den Giants sehe ich sich bei mir auch nicht viel. So, well. Ne?
Ja, Giants, Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, bei den Top-Defenses gibt es so wie die Saints zum Beispiel. Da kannst du einen Case machen, dass die Offense vielleicht Flop 5 ist, aber die Defense ist irgendwie geil. Bei den Flop 5 Defenses, wie wir es genannt haben, fühlt sich das auch irgendwie schlecht an, weil alles, was wir aufgezählt haben, ist auch so ein bisschen immer oben draufhauen. Irgendwie ist kein Team dabei, wo ich sagen würde, ja, aber die Offense ist geil. So, es ist. Alle Teams, die wir irgendwie so drin hatten, stecken leider, um es nett zu sagen, im Umbruch, würde ich sagen. Und da, ja, die Giants sehe ich da leider auch komplett mit drin. Wobei ich nicht weiß, ob die Giants wirklich in den fünf schlechtesten Defense am Schluss sein werden.
Ja, aber leider ist es ja immer so, wenn du dich defensively ganz unten findest in der Statistik in der NFL und wir reden wirklich ganz unten, dann ist das ja nicht immer nur der Fehler der Defense, sondern da ist ja ein Wurm drinne in der kompletten Organisation. Da ist die Offense höchstwahrscheinlich nicht weit hinterher in den niedrigen Gefilden der Offensive Rankings. Von daher hat man genau dieses Gefühl, man haut nochmal rauf auf das tote Pferd, was schon da liegt. Aber am Ende des Tages it is what it is. Ja, am Ende des Tages sind sie scheiße und das ist ein langer Prozess, da wieder rauszukommen. Und das ist aber immer nicht nur ein Pick in der Defense, sondern was wird auch in der Offense gemacht? Was ist im Trainerstab? Ist da jetzt Stabilität? Da sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen, die in der NFL, die Hand in Hand gehen, damit so eine Unit dann besser wird. Und wir haben auch Defenses abstürzen sehen dieses Jahr von, ich erinnere an das Team Washington und andere, die ja hoch gelobt waren und dann abgestürzt sind. Aber das lag dann auch nicht immer nur an ihnen, sondern das war eben, ja, wir haben über die Probleme in Washington am Anfang der Sendung gesprochen, von daher ist da überall irgendwie der Wurm drin.
Bei den Jets würde ich sogar dazu sagen, bei den Jets habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird und dass sie nicht ganz da unten rumkrebsen wieder bei den Defenses. Und du hattest gesagt, bei den Seahawks, Schwan, wärst du vorsichtig, dass sie so schlecht sind? Ich würde die Seahawks tatsächlich, sind für mich ein ganz starker Kandidat. Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht unbedingt der größte Seahawks-Fan bin. Vielleicht hat es irgendwer schon mal mitgekriegt. Aber ich meine, sie haben Bobby Wagner verloren und klassisch starten die Seahawks ja die Saison erstmal als schlechteste Defense. Also die ersten 5, 6, 7 Wochen kann man sie ja schon mal festmachen als schlechteste Defense der ersten Wochen und dann stabilisieren sie sich am Schluss. Und dann muss man gucken, wo man es gewichtet. Ich glaube, die Seahawks-Saison geht in keine schöne Richtung. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Stabilisierung der Defense da unbedingt stattfinden wird.
Ja, aber ich glaube, den Fall schlechtesten 5, den kann ich mir einfach nicht vorstellen mit Pete Carroll und dem Coaching-Staff. Und ich glaube, hat jemand von euch auf der Hand, wo die Final Ranking von der Seahawks-Defense war am Ende der Saison? Das war doch im Mittelfeld irgendwo. Von daher glaube ich, dass da, kann ich nicht glauben, dass die in das untere, wir reden hier über die schlechtesten 5, das darf man nicht vergessen. Und so viel, ich will ja nicht Hass sagen, aber so viel keine Liebe, die du ihnen gibst, glaube ich, das würden sie dir nicht erfüllen, weil die sind immer noch besser als so eine Texans Defense oder so eine Jets. Also, aber die können da hinfallen im Laufe der Zeit, wenn nicht was gemacht wird. Gebe ich dir recht, aber jetzt im Moment würde ich sie da nicht in die letzten 5 kategorisieren.
Also die Line ist bei den Seahawks, ich glaube auch die Secondary, man kann ja über Jamal Adams sagen, was man will, aber am Schluss ist er ja kein schlechter Spieler. Die Secondary der Seahawks sieht nicht schlecht aus, aber vor der Line muss wirklich niemand Angst haben.
Ja. 5 schlechtestes Team, wenn ich mir jetzt die richtige rausgesucht habe, waren sie letztes Jahr.
Also würden sie ja gut in die Kategorie reinpassen.
Da haben sie mich erwischt.
BK fragt auf YouTube noch, was wir von den Panthers halten. Er findet, die haben so nachgelassen. Da würde ich mich tatsächlich anschließen. Panthers sind auch ein Team, was leider an dieser Kategorie definitiv kratzt. Genauso wie letzte Woche bei den schlechtesten Offenses. Muss man sie hier jetzt auch mit einsortieren. Und das wird kein gemütliches Jahr für Matt Rhule wahrscheinlich werden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber nun ja.
Aber die Panthers sind für mich genau das was Schuan gerade zu den Seahawks gesagt hat. Die sind nicht toll und die haben krass abgebaut, aber die haben am Schluss haben die doch zu viele Leute als zu viele Talente, als dass es so eine absolute Wracksaison wird, so ein Autounfall von einer Defensivsaison. Ich meine, CJ Henderson, Jeremy Chin, JC Horn, der verletzt war, im First Round Pick war, der hoffentlich fit zurückkommt. Und dann hast du mit Brian Burns einen Pass Rusher, der eine absolute Granate auch ist. Die haben zu viele Playmaker, um wirklich ganz, ganz unten zu landen bei den Defenses, meiner Meinung nach.
Mhm. Schwan, hast du eine Meinung?
Ja, du, ich nochmal auf das geruhsame Jahr des Matt Rhule zu kommen. Hatte der denn schon mal ein ruhiges Jahr bei Carolina? Seit der angekommen ist, hat er ja im ersten Jahr war okay und dann hat er ja, also der Sitz brennt heiß unter seinem Popo. Und ja, der muss jetzt endlich seine Linie finden. Mich halten die, ich weiß, dass viele Leute da draußen und viele von euch Carolina super finden, aber im Moment ist das echter Durchschnitt, den man da sieht. Und sie sind auf dem Papier okay, aber sie kriegen es nicht auf die Matte, sie verstehen nicht alle drei Ebenen, ja, gleich gut zu spielen, und das ist eben auch schwer. Die haben auch viele Verletzungen gehabt, aber am Ende des Tages haben das alle und soll keine Ausrede sein, aber Matt Rhule struggelt, auch eine Linie zu finden in seinem Game, und so ein bisschen fehlt mir das. Das ist so ein Team, das ist komisch, manchmal habe ich das Gefühl bei manchen Teams, dass mir dieser rote Faden fehlt. Ich schaue immer bei so NFL-Teams, ist da so ein roter Faden, dem du folgen kannst, dass du sagst, okay, da kommt der Headcoach her, die Organisation. Und diese Top-Teams, alle Top-Teams haben das. Also alle Patriots dieser Welt, alle Kansas City Chiefs dieser Welt, die haben diesen roten Faden. Du hast das Gefühl, da ist, die funktionieren anders. In Carolina habe ich das Gefühl, dass da viele Panic-Moves sind. Und ich habe das Gefühl, dass da, ja, das, ich könnte dir nicht sagen, in welche Richtung die jetzt gehen wollen. Das ist wie ein bisschen wie Stochern im Tümpel. Und das habe ich bei vielen Teams, die unten in der unteren Hälfte sind. Und das ist auch meistens der Grund, warum diese Teams eben ja lange nicht mehr oben angeklopft haben oder nach einer großen Zeit und Wechsel im Management und im Coaching-Staff dann in unter ferner Liefen abgetaucht sind, was ja die Carolina Panthers sind. Das war ja eine richtig, richtig gute Mannschaft, so vor 10 Jahren oder so. Aber das ist jetzt leider ein Schatten. Die sind ein Schatten ihrer selbst.
Ja. Vor 7 Jahren war es, glaube ich, ne? Newtons MVP-Saison, ja. So 2015, glaube ich.
Monster-Team, ganz, ganz solid.
Ja. Ja. 15-1 damals gewesen. Ja, und das große Problem ist halt, die haben einen Pick in den ersten 100 Picks, den 6. Also du hast auch nicht wirklich große Möglichkeiten, da jetzt riesen Sprünge zu machen, weil ne, du hast halt auch noch dieses Elefanten-Ding auf Quarterback, das du irgendwie adressieren musst eigentlich. Und wie gesagt, dann kannst du eben keine Ressourcen mehr in die Defense packen. Wird insgesamt, glaube ich, echt schwer für Carolina. Die Playmaker sind vollkommen klar. Ne? Da kann man nur hoffen, dass ein JC Horn fit wieder zurückkommt. Aber ja, es ist halt für mich eher unteres Mittelfeld, sagen wir es so.
Gut, dann ich würde meine Top 5 einfach raushauen und dann können wir ja gucken, ob wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, also oder Top 5, habe ich gesagt.
Ich wollte gerade fragen, Top oder Flop?
Flop 5.
Ja. Flop 5. Also für mich sind die Falcons, die Lions, die Texans sind für mich gesetzt.
Ja.
Und dann muss ich sagen, es tut mir leid, Kutsche, aber auch die Jaguars sehe ich nicht, dass die haben in der Offense sicherlich, haben sie die Wide Receiver bezahlt, haben sie den Geldbeutel aufgemacht und gib ihm. In der Defense haben sie Matt Jack ziehen lassen. Da fehlt ihnen meiner Meinung nach auch jemand. Pass Rush ist okay, aber dafür ist die Line ist schlimm und auch die Secondary ist jetzt nicht sattelfest. Also die Jaguars stehen da für mich auch in den Flop 5 und abschließen würde, wie gesagt, für mich würden das die Seahawks.
Dann meine Flop 5. Ja, sind für mich Falcons, Lions, Texans und Jets, und den 5. Platz würden die Giants einnehmen. Ich widerspreche, ich habe die Jaguars mehrmals mir angeschaut in der letzten Saison, genau wie du. Und als Defense-Coach kann ich dir sagen, dass da Leben noch drin ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die rückwärts gehen. Also die werden jetzt vorwärts gehen, auch mit der neuen, mit dem neuen Regime im Coaching-Staff. Und da war viel Herz, da war gutes Tackling. Also ich habe sehr starke Spiele gesehen und auch sehr schwache Spieler in der Defense, Und ich sage mal, du siehst das Potenzial in den guten Spielen. Und jetzt ist der Trick, dass der Coaching-Staff es schafft, dass diese Jungs, diese Unit an diese, so nah an dieses Zenit, an diese Spitze rankommen und so oft wie möglich in der Saison. Und der Coaching-Staff ist jetzt gefragt. Ich glaube schon, dass bei den Jaguars was geht. Aber die anderen fünf, die ich nannte, obwohl die Giants so eine Grauzone sind, aber nur mal fünf schlechteste sind sie dann nach meinem Empfinden schon. Meine Meinung zu den Seahawks kennst du ja.
Ja, gut, bei mir sind es dann tatsächlich auch die genannten drei: Texans, die Lions, die Falcons. Ich muss mich bei den Jaguars tatsächlich anschließen. Ich habe auch noch mal so drüber geguckt und für mich, da ist halt Josh Allen als Playmaker. Dann hast du einen Shaq Griffin, der jetzt das zweite Jahr bei den Jaguars ist. Dann haben sie jetzt gerade letzte Woche noch Arden Key geholt, der, ja, ich sag mal, letztes Jahr okay gespielt hat bei den 49ers. Aber ansonsten ist da für mich, ja, okay bis gut, von mir aus auch das, der vor einem Jahr, nachdem seine Karriere eher schlecht angefangen hat, sich dann doch noch mal gut gefangen hat. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Aber ansonsten ist da für mich, was Playmaker angeht und sowas, nicht viel unterwegs. Und ja, die Giants packe ich halt auch noch mit rein. Also die ist da, wenn du denn auch noch hörst, dass die wahrscheinlich einen James Bradbury noch abgeben werden, den wirklich einen guten, der ein guter Corner ist. Tribble Peppers ist weggegangen. Es ist bei den Giants, es ist noch zu viel, da ist noch zu viel zu tun, als dass sie da jetzt ad hoc raus könnten aus diesen Top 5, Flop 5. Ja. Entschuldigung.
Gut, bei den Giants habt ihr mich auch gekriegt. Gut, dann sind wir doch bei vier Teams, sind wir konform. Dann müssen wir eigentlich nur das fünfte finden. Da sind jetzt zur Auswahl Seahawks, Jaguars und Jets, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin dafür, dass wir das als Umfrage machen. Dass die Community entscheiden darf, wer die fünf schlechteste Defense wird.
Genau. Genau. Sollen die Verantwortung übernehmen?
Genau. Ich wasche meine Hände in Unschuld dabei. Ja. Wenn's am Schluss die Seahawks werden, ist auch okay für mich. Ohne jemanden beeinflussen zu wollen, natürlich. Also schreibt es gerne in die Kommentare, was eure schlechtesten oder welches für euch die fünf schlechteste Defense ist. Und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ich bin, Schuan hat mich bei den Jaguars ein bisschen gekriegt, weil es natürlich gab so Spiele auch Josh Allen gegen Josh Allen beispielsweise, ja, als der, ich weiß gar nicht, was. Zwei Sacks, Pick Six und weiß nicht, was
da. Fumble Recover, glaube ich, auch noch. Also der hat ja die Trifecta oder sowas gemacht. Das war nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, da waren Lichtblitze, ich sag's euch.
Ja. Und Flo R. bringt hier noch die Neuzugänge hier, Fatu Kasi, Olukorn, Williams und Key ins Spiel. Ne? Also er sagt, die haben ordentlich aufgerüstet. Nun ja, sind jetzt für mich keine großen Namen. Aber das muss ja auch nicht immer der große Name sein, der im Endeffekt den Impact hat. Ne? Da kommt es dann auch auf die Unit drauf an. Ich bin gespannt, ob sie uns eines Besseren belehren. Das würde dem King of Deutschrap wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, und wir sagen ja nicht ohne Grund, sagen wir im Football ja nicht, dass great can come from anywhere. Mhm. Also von daher.
Ja. Dann Es sieht tatsächlich so aus, als könnte sich die Jets-Community gegen die Seahawks-Community durchsetzen. Schuan, du hast überzeugt offenbar mit deinem Appell für die Jaguars. Die werden nicht mehr genannt. Und es sieht so aus tatsächlich, als würden die Seahawks das Rennen machen zu den Flop 5.
Naja, Adi Burns als Starting Cornerback, da möchte ich auch nicht weiter drüber reden. Ich weiß nicht, wie Flo das geht, aber das ist so ein Name, der löst bei mir ein Schauern auf dem Rücken aus.
Und nicht auf die schöne Art. Ihr seid alle Zeuge. Wir hatten damit nichts zu tun. Es war am Schluss eine Entscheidung der Community.
Genau.
Ja? So nehmen wir. Wunderbar. Sehr gut.
Community Pick.
Ja. Dann haben wir das doch, ne? Remo, ich habe noch eine Frage an dich. Was möchtest du noch kurz was zum Shop sagen? Gibt es da irgendwas zu berichten?
Sehr gut. Siehst du, wollte ich auch eigentlich am Anfang der Sendung sagen. Ich vergesse es immer. Auch mal Werbung in eigener Sache natürlich. Unseren Shop, ihr kennt ihn alle, shop.footballerei.de. Allseits beliebte Motive wie die Russell-Bande in einem dezenten Schwarz. Also kann man weiterverwenden, kann man weiterhin erstehen. Dann Hail Rogers, Yes We Cam und viele weitere Motive. 10 Motive insgesamt sind bei uns aktuell im Sale. Und das zu über 30% Rabatt, nämlich für 19,90. Also geht mal auf den Shop und jetzt, wo der Sommer ansteht, könnt ihr die allseits beliebten Motive auf T-Shirts reduziert bekommen und außerdem kriegt ihr natürlich aber auch weiterhin, was man so braucht. Hoodies, Jogginghosen, ich habe einen kompletten Outfit. Auch, weil es ist einfach, bequemer geht's nicht, muss man auch mal ehrlicherweise so sagen. Von daher, guckt mal, ihr findet bestimmt was euch gefällt. Und bequem ist es allemal. Und Qualität ist die besten Shirts, auch nicht gelogen, und besten Shirts, besten Hoodies, die wir je hatten.
So nämlich. Sehr schön. Das freut mich doch. Gut, dann noch Programmhinweis in eigener Sache. Mittwoch natürlich wieder Boulevard im Rahmen des Frühstücks Eis. Donnerstag ist wieder Icing the Kicker, glaube ich, angesagt. Ne? Wenn ich Flo nickt, es ist wieder Icing the Kicker Woche, also kriegt ihr dort auch wieder ein bisschen Input. Und dann war es das für diese Woche.
Bam und Bertig.
Bam und Bertig, stimmt, das ist ja auch wieder da. Genau, da kam am.
Wenn der Draft ist, gibt es immer Bam und Bertig.
Ja, am Samstag, glaube ich, ist es gedroppt. Ne? Also da ist eine frische Folge da mit dem neuesten Mockdraft vom Kollegen Stollinger. Und ihr werdet ihn sicher wieder öfters hören jetzt in der Pre-Draft-Zeit. Und wie gesagt, hört euch das an, schaut euch das an, ihr wisst, wie das läuft. Ich bedanke mich bei euch beiden, Schuan, Remo, hat viel Spaß gemacht. Am Schluss hatten sich die technischen Probleme bei Schuan ja auch erledigt. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Und ihr kennt das Spiel, ne? Liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, das ganze Übliche. Einen schönen Abend und einen schönen Start in die Woche euch allen. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.